Legende verloren. Der Podcast über die meist vergessene oder auch ignorierte Geschichte des deutschen und internationalen Fußballs der Frauen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von der dritten Staffel von Legende verloren. Wir gehen tatsächlich ins dritte Jahr. Sehr, sehr cool. Und ja, das dritte Jahr dabei bin auch wieder ich, die Franzi. Und mit dabei ist auch der Sascha. Den werdet ihr zwar nicht hören, aber der hat inhaltlich mitgearbeitet. Wen ihr diese Folge dafür mithören werdet, ist der Nick vom Hörfehler-Podcast. Ganz liebes Danke für deine Unterstützung. Bist ein Schatz. Nun ja, fangen wir an. Ich habe euch in Folge 0 ja schon so ein bisschen erzählt, worum es geht, diese Staffel. Es geht um internationale Turniere. Und so selbstverständlich, wie das mit der WM vor der Haustüre klingt, das war es mir offensichtlich im Januar noch nicht. Da war ja auch noch nicht klar, ob es übertragen wird, aber naja, das ist ein anderes Thema. Das passiert ja jetzt. Zurück, internationale Turniere. Also, ich habe euch schon erzählt, Osnabrück und die legendäre Bremer Brücke EM 1989, beziehungsweise das Finale. Aber bis wir bei der EM 1989 angekommen sind, ist eine ganze Menge passiert in Deutschland an Frauenfußball und vor allen Dingen weltweit auch an internationalen Turnieren. Und das ist das, womit wir jetzt in der ersten Folge beginnen wollen. Aber das mache ich nicht alleine, weil, naja, ehrlicherweise 89 bin ich geboren. Das heißt, ich war nicht live dabei, ich kann das gar nicht so gut. Wir haben also ganz, ganz viel Unterstützung von vielen tollen Interviewpartnerinnen und einer davon übergebe ich jetzt direkt das Wort, und zwar Monika Stab.
Ja, wir hatten Einladungen gehabt und der Einladung sind wir gefolgt und in Sommermonaten war es halt immer toll, da hatten wir Zeit, da waren natürlich keine Spiele, wir hatten ja nicht so viele Punktspiele. Ich meine, die deutsche Meisterschaft ist ja erst 74 zum ersten Mal ausgespielt worden. Wir haben ja am Anfang gar nicht so viele Punktspiele gehabt. Also für jedes Turnier und Einladung waren wir immer sehr dankbar, sind dem auch dementsprechend gefolgt. Und es war halt meistens Ostern und natürlich dann Sommer oder Pfingsten. Ich weiß noch, Flörsheim haben immer ihr Pfingstturnier veranstaltet. Das war immer auch ein großes Erlebnis. Die hatten also auch immer tolle Mannschaften eingeladen. Also es gab so ein paar Turniere, die waren sehr, ja, traditionell, kann man sagen. Ja, und da waren wir mit der SG Braunheim.
Das war Monika Stab. Und wer unsere erste Staffel gehört hat, weiß, Folge 3, Staffel 1, da war sie mit dabei, da haben wir sie zusammen mit Margret Kratz, auch einer der großen Pionierinnen des deutschen Frauenfußballs, interviewt. Die Zeit, die frühe Anfangszeit, von der Monika da erzählt, das waren die 70er, da war sie bei der SG Rosenhöhe und später dann in den 80ern und 90ern war sie dann ja bei Braunheim als Spielerin und später auch als Trainerin. Den FFC bzw. die Eintracht kennen ja heute noch einige. Und das, was Monika Stab erzählt, so ähnlich hat auch Monika Koch-Emsermann, unsere zweite Monika, vom FSV Frankfurt Dinge zu erzählen.
Du warst ab, ich glaube 1974 warst du dann Trainerin beim FSV, ne?
Ja.
Okay, du warst dann Trainerin und hast relativ viel schnell Verantwortung übernommen. Jetzt ist das Thema der Staffel die internationalen Turniere. Welche Rolle haben internationale Turniere bei euch gespielt? Welche habt ihr besucht? Was waren so die ersten?
Ja, das Problem war am Anfang beim Frauenfußball, ich sage immer noch Frauenfußball, weil das Wort Damenfußball hat mich früher schon gestört und deswegen benutze ich das jetzt auch nicht für die Vergangenheit, dass wir eigentlich nur ganz wenige Spiele hatten. Es gab ja nur Kreisklasse oder später Bezirksklasse und dann haben wir also dreimal im Jahr gegeneinander gespielt und um die Mannschaft bei Laune zu halten, habe ich gedacht, ach, fahren wir mal in die weite Welt. Und so haben wir also ganze Menge Freundschaftsspiele gemacht bei verschiedenen Gegnern, unter anderem auch bei Turnieren teilgenommen. Und das hat die Mannschaft eigentlich ziemlich zusammengeschweißt und es war auch die Grundlage für unseren Erfolg.
Das Interview habe ich mit Monika in ihrem Wohnzimmer geführt. Das volle Interview werdet ihr auch noch als Interviewfolge später zu hören bekommen. Aber jetzt versuchen wir uns mal so ein ganz kleines bisschen in die Situation der 70er zu versetzen. Wie gesagt, wenn ihr Staffel 1 kennt, kennt ihr ja die ein oder andere Situation auch, weil zum Beispiel auch Monika und Margret davon erzählt haben. Also 70er, ohne Internet, Das mit dem ÖPNV war so eine Sache. Nun gut. Und dann lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen, was alleine nur so ein Verein wie der FSV Frankfurt an internationalen Spielen gespielt hat. 1972 Dänemark in Ringstedt, 1973 in Frankreich, in der Schweiz und in Ungarn, 1974 in Dänemark, 1978 in den Niederlanden, 1980 in Österreich, 1981 in Belgien, 1982 in den Niederlanden und dann kamen noch Tschechien und Brasilien. Und das ist nur ein Auszug und das ist nur ein beispielhafter Verein. Weil wenn man sich so Vereine wie Bad 9a anschaut, dann waren die nicht weniger aktiv. Und so waren die 70er eigentlich ein extrem spannendes Jahrzehnt. Aber leider ist die Aufarbeitung halt noch nicht so richtig weit gediehen. Aber da versuchen wir natürlich eine Lücke zu schließen. Auch unter anderem durch all die Interviews, die wir da führen. Ich spreche auch ehrlicherweise einfach mit beiden Monikas sehr, sehr, sehr gerne, weil im Prinzip kann man sich stundenlang mit denen zusammensetzen und es hört nie auf an neuen Geschichten, Erlebnissen, Abenteuern. Ihr werdet später noch von beiden mehr hören. Aber gehen wir in unserer Entdeckungsreise rund um die internationalen Turniere zurück ins Hier und Heute, in das Jahr 2023. Wir erinnern uns. Der DFB-Pokal. Wolfsburg hat wieder gewonnen, aber vor ausverkauftem Stadion. Und Alex Popp sagt nach dem Spiel beim Interview beim NDR was, das ist mir im Kopf hängen geblieben.
Jetzt sieht man erstmal wirklich, was wir mit der EM, glaube ich, angerichtet haben sozusagen. Und es ist schön, dass wir das angerichtet haben. Es war eine wahnsinnige Stimmung hier im Stadion. Es ist immer noch wahnsinnige Stimmung hier im Stadion. Und das macht den Fußball aus, dass so viele Fans hier sind, uns unterstützen, Freiburg unterstützen, den Frauenfußball unterstützen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Ich glaube, wie sehr, sehr viele Leute aktuell in Deutschland, bin ich ziemlicher Alex-Pop-Fan. Also einfach von allem, was sie auf dem Platz tut, an Einstellung. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Aber man muss es ab und zu mal noch sagen. Naja, aber auf jeden Fall scheint so, seit der EM 2022 in England passiert in Deutschland viel. Viel mehr Zuschauerinnen kommen ins Stadion. Der Fußball der Frauen ist medial viel deutlich wahrnehmbar. Also es ist verrückt. Ich gucke in die Medien und ich bekomme Dinge über Frauenfußball mit. Und das nicht nur, indem ich ins Stadion gehe und in meiner Frauenfußball-Bubble rumhänge. Also das ist schon Wahnsinn. Auf der anderen Seite schleppen wir noch ganz schön viele Debatten mit uns rum, die gefühlt auch aus den 70ern, 80ern und 90ern sind. Ich meine, ihr habt's alle hoffentlich mitbekommen, die Übertragungsrechte waren bis vor einem Monat nicht geklärt. Und wenn man dann in die Zeitungen der 90er reinguckt, stellt man fest, obviously, das Thema ist nicht neu. Auch 1995 gab's Streitigkeiten zum Beispiel um Übertragungsrechte von Hallenmasters und gefühlt wiederholt sich Geschichte immer wieder. Und gefühlt wiederholt sich Geschichte auch immer, wenn es um Hypes geht, Hypes nach internationalen Turnieren. Dem wollen wir uns so langsam nähern. Wir wollen gucken, war das so, ist das so, was sind die Hintergründe? Um aber genau dem nachgehen zu können, dachten wir uns, lasst uns doch erstmal drüber reden, was überhaupt die Geschichte des internationalen Frauenfußballs ist. Wir haben also einen kleinen historischen Abriss für euch vorbereitet.
Nun, die Geschichte des internationalen Fußballs der Frauen. Das war von Anfang an eine Bewegung, die von unten kam. Mehr wie so eine Graswurzelbewegung. Eine, die internationale Freundschaftsspiele über Kontinent hinweg organisiert hat. Und das unter nicht immer unbedingt den einfachsten Bedingungen und vor allen Dingen relativ schnell gegen Widerstände. Die Geschichte des Fußballs der Frauen ist aber auch fast überall so alt auf der Welt wie eben die Geschichte des Fußballs selbst. Und in vielen Fällen war die Zeit vor der Übernahme durch die männerdominierten Verbände sogar ziemlich erfolgreich oder erfolgreicher. Könnt ihr euch zum Beispiel an ein Frauenfußballspiel mit über 100.000 Zuschauenden unter dem Dach der FIFA erinnern? Nein, natürlich nicht, weil bei der FIFA gab es das nicht, aber außerhalb der FIFA. Aber dazu später mehr. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Beginn unserer Recherche, der DFB-Homepage.
Auf der Homepage des DFB heißt es:
Die Triumphe bei den Weltmeisterschaften 2003 und 2007 sind die größten Erfolge in der noch relativ jungen Geschichte der deutschen Frauennationalmannschaft. Doch sie kamen nicht von ungefähr. Seit dem 5-1-Sieg gegen die Schweiz im ersten Länderspiel am 10. November 1982 in Koblenz hat die DFB-Auswahl eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben.
Ähnlich steht es heute noch oft in den Medien, zum Beispiel hier bei der Sportschau erst vor wenigen Monaten.
Erst 1991 gibt es das erste WM-Turnier für die Fußballerinnen. Es siegen die USA, die auch Rekordweltmeister sind. Deutschland holt 2003 und 2007 den Titel.
Aber ehrlicherweise, es begann eigentlich alles viel früher. Also die ersten Länderspiele fanden, nach aktuellem Kenntnisstand, ab 1881 statt. Ja, das ist eine andere Zahl als die, die man sonst so liest teilweise. Aber tatsächlich nicht in Deutschland. Damals, also 23 Jahre vor der Gründung der FIFA, hat eine englische Auswahl in Schottland gespielt. Das bisher erste nachgewiesene Länderspiel der Geschichte haben die Gastgeberinnen aus Schottland mit einem 3:0 gewonnen. Und die Spielerinnen, die da auf dem Spielfeld stand, das waren zum Beispiel Schauspielerinnen, Musikerinnen oder Künstlerinnen. Das Spiel damals zwischen Schottland und England haben über 1000 Personen live verfolgt. Das war aber auch das Problem am Ende, weil das zweite Spiel sollte zwischen den beiden Teams diesmal nicht in Edinburgh, sondern in Glasgow stattfinden. Und das war eine ziemliche Katastrophe, weil durch den Erfolg des ersten Spiels hat sich Widerstand gegen den Fußball der Frauen formiert und es wurde leider auch sehr deutlich im Stadion. Es gab Demonstrierende, die haben angefangen zu pfeifen und die haben angefangen, auch die Spielerinnen zu beleidigen und später tatsächlich auch den Platz zu schirmen und die Spielerinnen anzugreifen. Und der Schiedsrichter musste dann das Spiel beenden. Ein drittes geplantes Länderspiel in Kilmarnock wurde dann infolgedessen abgesagt.
Den ersten richtigen Fußballboom gab es dann in den 1920er Jahren, vor allen Dingen in England, aber auch international, denn während des Zweiten Weltkriegs, ist ja klar, kam der Männerfußball auf den britischen Inseln komplett zum Erliegen. Stattdessen haben dann die Frauen Fußball gespielt und der wurde oft als Fundraising-Event für Soldaten organisiert, sprich für die Unterhaltung. Und diese Art von Fußball wurde dann aber auch immer populärer. Zum Beispiel Teams wie die Dick Care Ladies aus Preston, den Namen haben wahrscheinlich schon viele gehört, die übrigens ein Werksclub der Eisenbahnfirma Dick Care waren halt dann im ganzen Land bekannt und auch beliebt, was man zum Beispiel daran sehen kann, dass sie am 27. Dezember gegen ihre Lokalrivalen, die St. Helens Ladies, vor über 53.000 Zuschauenden im Stadion des FC Everton spielten. Nur als Vergleich, am Tag zuvor spielten die Männer des FC Everton und da kamen ganze 35.000, also knapp ein bisschen mehr als die Hälfte gegenüber dem Tag danach. Insofern kann man da schon ganz gut sehen, wie sich der Frauenfußballboom ausgewirkt hat. Die Aufmerksamkeit durch dieses und natürlich andere Spiele war so groß, dass dann am Ende auch der englische Verband sich gezwungen sah, endgültig mal darüber zu diskutieren, wie man überhaupt zum Thema Frauenfußball steht. Das Ergebnis war dann ziemlich ernüchternd. Der Verband verbot seinen Mitgliedsvereinen, Frauenfußball zu fördern oder auch nur Stadien an Frauen zu vermieten. Man kann also sagen, es gab den Versuch eines Verbots.
So, doch, dann gehen wir doch mal zurück zum internationalen Frauenfußball. Ab 1920, also circa zu dem Zeitpunkt der erwähnten Spiele, haben die Dick Care Ladies auch immer wieder internationale Kontakte geknüpft. So haben sie zum Beispiel es geschafft, dass Französinnen zu Besuch in Frankreich kamen und sie sind immer mal wieder auch in Frankreich angetreten. Diese Reise nach Frankreich war auch im Prinzip der Start von einer Serie, wo sie sich durch die ganzen 1920er immer wieder nach Frankreich oder auch nach Irland oder die USA und Kanada begeben haben. Wobei man dazu sagen muss, dass sie in Kanada nicht spielen durften und sie in den USA gegen Männer spielen mussten, weil es keine Frauenmannschaften gab. Auf jeden Fall, sie sind viel, viel gereist. Und auch andere Teams aus Frankreich und England sind unterwegs gewesen und zum Beispiel nach Spanien gefahren. So, wenn man jetzt hört, die ganzen Nachbarländer, da waren viele Frauenfußballteams unterwegs. Waren die nicht auch in Deutschland? Und yes, wir haben Hinweise dazu gefunden, dass es tatsächlich Anfragen und Versuche gab, auch internationale Teams nach Deutschland zu holen, beziehungsweise die haben angefragt. Aber wenn die Quellen stimmen, die wir da gefunden haben, bisher vor allen Dingen einzelne Zeitungsausschnitte, dann hat der DFB da immer ganz, ganz schnell den Riegel vorgeschoben und alles dafür getan, dass das nicht passiert.
Doch die Verbotsversuche in Anführungsstriche der Verbände sollten diesen ersten Frauenfußballboom am Ende doch stark abbremsen. Denn trotz der großen Zuschauerinteresse wurde es für Frauen schlecht, immer schwerer Fußballplätze zu finden und letztlich zu mieten. Man sollte ja meinen, man könne da ein gutes Geschäft machen, aber der Druck war dann scheinbar doch zu groß und so zog sich der Sport noch vor dem Zweiten Weltkrieg immer mehr aus den großen Stadien in die Freizeit zurück und geriet damit natürlich auch zwangsläufig aus den Medien.
Wir schauen jetzt auch mal so ein ganz kleines bisschen außerhalb von Europa. Zum Beispiel 1951. Der Fußballverband von Nicaragua hat dem Generalsekretär geschrieben. Die waren total begeistert zu hören, dass zum Beispiel in Costa Rica der Frauenfußball extrem populär ist. Aber tatsächlich war den Costa Ricanerinnen der Fußball so, so wichtig, dass sie nach Buenos Aires geflogen sind, nach Argentinien, um auch im Endeffekt Frauenfußball so ein bisschen in Argentinien zu verbreiten. Das Problem ist, dass die Argentinier verboten haben, dass die Costa Ricanerinnen spielen durften. Und dann hat der Verband von Nicaragua gesagt so, hier, das finden wir eigentlich nicht gut und wollte von der FIFA wissen, hey, was tut ihr eigentlich für den Frauenfußball? Und ihr kennt die FIFA, die Antwort war vernichtend. Obwohl die Statuten der FIFA damals keinen Unterschied gemacht haben zwischen den Geschlechtern, hat die FIFA geantwortet, die FIFA hat sich nie für Frauenfußball interessiert. Wir regulieren Frauenfußball nicht und können Verbänden daher auch keine Ratschläge zu Frauenfußball geben.
Doch es sollte gar nicht so lange dauern, bis es den nächsten großen Boom gab. Ausgelöst wurde er ausgerechnet von Männern, die ja bekanntlich versuchten, den Sport zu verhindern. 1954, ihr werdet euch erinnern, gewinnen die deutschen Männer das allererste Mal eine FIFA-Weltmeisterschaft, bekannt als das Wunder von Bern. Und wie sowas ist, der Erfolg treibt Hunderttausende in Deutschland auf die Fußballplätze, natürlich auch Frauen. So viele, dass der DFB dann letzten Endes auf seiner Jahreshauptversammlung, in DFB-Kreisen auch gerne Bundestag genannt, darüber entscheiden möchte, wie er in Zukunft mit den Frauen umgehen will und welch Wunder. Es klingt am Ende so ähnlich wie 1922 in England. Der DFB setzte aber nochmal eine Kirsche drauf, denn er verbot nicht nur den Verein, dass sie Frauenfußballteams aufbauen oder gar ihre Stadien an Frauen vermieten, sondern man ging gleich noch vor den Städtetag, um auch den Städten nahezulegen, dass sie bitte keine öffentlichen Plätze mehr an Frauen vermieten. Andernfalls könnte es passieren, dass man die DFB-Länderspiele eher nicht in diese Städte verlagert.
Aber wenn man eins aus der Geschichte des Frauenfußballs lernt, wenn Menschen Bock haben, Fußball zu spielen, naja, dann tun sie das halt. So wurde zum Beispiel vom Essener Willi Rupper der Westdeutsche Damenfußballverband, kurz drauf der Deutsche Damenfußballbund, gegründet. Beide, in Anführungszeichen, Frauen-DFBs hatten vor allen Dingen zwei Ziele. Das große Interesse, was wir am Frauenfußball damals hatten, aufzunehmen und eine Liga zu organisieren und vor allen Dingen Länderspiele zu organisieren. 1957 gründete sich dann ebenfalls in Deutschland mit der Internationalen Ladies Football Association der erste Weltverband für Frauenfußball. Eine Art weibliche FIFA also. Neben Deutschland waren da auch England, Österreich, Luxemburg und die Niederlande. Wichtig ist hier vielleicht noch zu sagen, im Frauenfußball ist die Quellenlage nicht so gut. Und je nachdem, wo man hingeht, ist sie erst recht noch schlechter. Also zum Beispiel in Deutschland ist sehr wenig digitalisiert. da dann entsprechende Quellen zu finden, ist nicht so einfach. Das heißt, wir stellen hier jetzt die These auf, dass das der erste Weltfußballverband war. Aber natürlich kann es immer noch sein, dass da vielleicht irgendwann auch nochmal eine andere Gründung in den Archiven auftaucht, die jemand findet.
Deutschland spielte sein erstes Länderspiel in Essen. Damals waren 18.000 Zuschauer zugegen, als die deutsche Auswahl gegen die niederländische Nationalmannschaft spielte. Und es soll Zuschauer gegeben haben, die meinten, das wäre das beste Spiel seit Bern gewesen. Und selbst ein Fritz Walter fand das alles schon ganz gut und gratulierte den Frauen. Alle, außer dem DFB, schienen damit sehr zufrieden mit dem großen Erfolg. Und so folgten bis 1963 immerhin noch über 60 weitere Länderspiele in ganz Deutschland, trotz des versuchten Verbots.
Noch weniger bekannt ist wahrscheinlich, dass das aktuell erste große Frauenfußballereignis in Deutschland stattfand. Denn gemeinsam hatte der Westdeutsche Fußballverband und die International Ladies Football Association, ihr erinnert euch, der Weltfußballverband, genetzwerkt. Und auch die Stars des Männerfußballs versucht irgendwie mit einzubeziehen. So konnten sie zum Beispiel Bert Trautmann, einen ehemaligen deutschen Kriegsgefangenen und Torhüter von Manchester City, dafür gewinnen, ein Spiel zwischen Deutschland und England in Stuttgart als Schirmherr zu besuchen und anzustoßen. Und über das Event wurde tatsächlich auch im britischen Fernsehen berichtet. Und wenn ihr diesen englischen Fernsehbericht sehen wollt, den haben wir euch natürlich, wie die meisten anderen Daten, die wir da so gefunden haben, in die Shownotes gepackt.
Bert Trautmann kicks off in a game he can't be invited to join, for it's a ladies-only event. In the dark shirts England, in the white shirts West Germany. Bert can afford to laugh, he's on both sides. So when England equalize, one man's happy at least, not to mention 11 women.
Und so schaffte es die ILFA schließlich genug Verbindungen in ganz Europa zu schließen, um mal den ganz großen Wurf zu wagen, nämlich die Ausrichtung einer ersten Europameisterschaft, die 1957 dann in Berlin stattfand. Die Spiele gab es nicht im großen Olympiastadion, sondern im Moabiter Poststadion, was zu jener Zeit allerdings auch noch ein anderes Fassungsvermögen hatte als heutzutage und auch noch einen anderen Klang. Trotzdem muss man sagen, gibt es bis heute kaum eine geschichtliche Aufarbeitung zu dem Turnier, weshalb auch nicht ganz klar ist, wer alles an dem Turnier teilnahm. Die FIFA zum Beispiel schreibt in seiner Chronik 100 Years of Football, dass Teams aus England, Österreich, Luxemburg, Niederlande und Deutschland teilnahmen. Im Hamburger Abendblatt, was bisher die einzige zeitgenössische Quelle ist, die wir finden konnten, ist von Luxemburg hingegen zum Beispiel nicht die Rede. Klar ist, das Turnier war ein großer Erfolg, England hat es gewonnen und das im Finale gegen Deutschland.
Englisch-deutsche Finale, wo Deutschland dann verliert, das kennen wir ja aktuell. Naja, das Hoch hat tatsächlich nicht lange angedauert, weil die Vorsitzenden des Westdeutschen Damenfußballverbands und der ILFA werden angezeigt, weil sie einige tausend Mark Schulden bei der EM gemacht haben sollen. Und tatsächlich wird der Präsident der ILFA zu einem Jahr Haft verurteilt. Der Präsident des Westdeutschen Damenfußballverbands sitzt zu dem Zeitpunkt halt auch schon in Haft. Frauenfußball ist also eigentlich offensichtlich erfolgreich und beliebt, aber gleichzeitig wenig profitabel. Wo ein ganz großer Faktor natürlich auch dabei ist, dass es einfach keinerlei institutionelle Unterstützung gibt, sondern der DFB sogar aktiv seine Mittel einsetzt, um den Sport zu verhindern. Und so bleibt es bei den einzelnen Initiativen wie der EM 1957, die den Frauenfußball immer wieder versuchen zu pushen.
Doch international hält der Boom, den die Deutschen angestoßen haben, an. Die Corinthians aus Manchester, ihr erinnert euch, die auch die EM in Berlin als Repräsentantin von England gewannen, reisten anschließend um die Welt. So spielten sie zum Beispiel 1960 in Venezuela, Curaçao, Jamaika oder Costa gegen lokale Frauenfußballmannschaften, um dieses Spiel weltweit populärer zu machen. Kurz, man könnte auch sagen, die Europameisterinnen sind, wenn man so will, auf Welttournee gegangen, um den Sport zu einem globalen zu machen.
Wir können hier natürlich nicht von allen Turnieren erzählen. Aber so langsam kommen wir dann auf das eine Turnier, was vielleicht die ein oder andere von euch schon kennt, nämlich die inoffizielle sogenannte Martini-WM 1970 in Italien. Die haben wir in unserer zweiten Staffel ein bisschen mehr thematisiert. Petra Tabarelli uns damals auch ein wunderschönes Intro dazu eingesprochen. Und eben diese erste inoffizielle WM hat ja auch stark den Druck erhöht und am Ende wurde 1970 das Infrastrukturbereitstellungsverbot, wie man es so nennen könnte in Deutschland, hat dann auch ein Ende gefunden und auch in Deutschland hat der Frauenfußball offiziell und institutionell, naja, zumindest aufgenommen begonnen. Wir sind also im Jahr 1970. Der Frauenfußball ist beim DFB mit aufgenommen worden. Nicht gleichberechtigt, aber mit aufgenommen. Und es gab noch eine ganze Menge weitere internationale Turniere. Auf die gehen wir in der nächsten Folge noch so ein bisschen ein. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum haben die ganzen Spielerinnen das eigentlich gemacht? In den meisten Ländern sind die Frauen auf einen extremen Widerstand gestoßen, wurden ausgeschlossen von der Infrastruktur gesellschaftlich, haben Anfeindungen erlebt und wenn sie das dann erlaubt bekommen haben, dann nur stark reglementiert. Also ihr habt am Anfang Monika Koch-Emsermann gehört, unter welchen Reglements sie spielen durften. Und dann gab es noch so Debatten wie, die müssen einen Brustschutz tragen und kleinere Bälle und kürzere. Naja, also andere Debatte, aber auf jeden Fall, sie konnten das nicht einfach so spielen, wie sie es wollten. Also warum der ganze Stress? Naja, weil Hobbys glücklich machen. Und der Spaß stand halt auch einfach voll im Vordergrund. Und dazu lassen wir jetzt wieder Monika Stab zu Wort kommen.
Also wie ich dann wieder zurückkam, ich war ja dann auch in England und in Frankreich und wir haben auch immer irgendwo Turniere gespielt, die waren halt immer schön, weil man kommt ja zusammen und man hat auch meistens eine Party gehabt, also zum Beispiel die Hallenturniere in Bielefeld, die waren also immer ein großes Highlight. Es war zwar in der Halle im Winter, aber da ging die, wie heißt das so schön, die Players Night, da ging schon die Post ab. Und das war einfach mit den Dänen zusammenzukommen, mit den skandinavischen Ländern, die waren ja oft da eingeladen, ja. Und da hatten wir also immer riesig Spaß, was interessant war. Wir haben also bis morgens sozusagen ein Gezicht, aber am nächsten Tag haben alle auf der Matte gestanden und haben dann auch gespielt. Also das muss ich schon sagen, auch als Trainerin habe ich das ja auch erlebt. Und wir haben oft Turniere auch gewonnen. Und wie die Energie da war, das war schon was Besonderes. Also da den Alkoholpegel noch in Blut zu haben mit Sicherheit und am nächsten Tag doch große Leistungen abzurufen. Und das haben wir immer gemacht. Also wer trinken kann oder saufen, der konnte auch dann am nächsten Tag auf dem Platz stehen und auch die Leistungen bringen.
Wer sich noch dran erinnert, unsere jetzige Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg war in unserer ersten Staffel zu Gast und hat von der legendären Siegener Bierstaffel erzählt. Das muss auch eine gute Party gewesen sein. Aber bevor jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht, weil es wurde definitiv nicht nur gefeiert, aber es sind natürlich immer auch die witzigen und unterhaltsamen Stories, lassen wir jetzt nochmal Hannelore Ratzeburg zu Wort kommen. Hannelore Ratzeburg war sehr, sehr, sehr lange Vizepräsidentin des DFB und hat damit natürlich einen unfassbar großen Bereich des DFB auch mitgeprägt. Und wenn man alle ihre Ämter mitzählt, waren das wohl 44 Jahre. Also sie war zum Beispiel auch Mitbegründerin des Frauenausschusses in Hamburg. Und Hannelore hat natürlich dann auch den Aufbau des internationalen Frauenfußballs innerhalb des DFB mitgestaltet. Und dann hat sich uns die Frage gestellt, gab es für sie in den Funktionen, die sie innehatte im DFB, einen internationalen Austausch? Wenn ja, was hat ihr da gebracht und was hat das für sie bedeutet?
Wenn man erstmal in diesem Bereich ist, in diesem Sportfunktionärsdasein ist, dann kriegt man natürlich auch von allen Ecken und Enden Informationen. Und die UEFA hat nämlich, das ist ja der Europäische Fußballverband, hat 1971 ein Rundschreiben an alle Nationalverbände geschickt. Und daraus wusste ich dann, dass bereits in 22 Ländern in Europa Frauen Fußball spielen. Aber wild, wie man das so schön nennt, denn es waren von diesen Nationen oder in nur 8 Nationen waren die Frauen in den Nationalverbänden organisiert. Und da gab es Beispiele, wie das in anderen Ländern organisiert ist. Denn wir haben uns immer gewundert, warum wir Frauen nur 2x30 Minuten spielen durften und nicht 2x45 Minuten. Und es gab so Sonderregeln. Nur bei schönem Wetter, haha, in Hamburg, nur bei schönem Wetter. Und nur auf Rasenplätzen, haha. In der Stadt gibt es ganz viele Hartplätze. Die Frauen auf dem Rasen, der ist doch heilig für die Männer. Nein, da durften wir nicht spielen. Und dann, was war dann noch? Keine Stollenschuhe. Also im Winter beim Matsch, also keine Stollenschuhe. Da ist die Rutschpartie schon angesagt. Das haben wir dann erfahren. Da haben wir dann erfahren, wie es in den anderen Ländern aussah. Und das war dann schon mal ganz spannend.
Wenn wir jetzt mal zusammenfassen, gab es auch gegen größere Widerstände unfassbar viele internationale Turniere. Wenn die Verbände einen nicht wollten, hat man eigene gegründet. Und die internationalen Turniere waren total wichtig, weil der Austausch, selbst wenn man dann Teil der Verbände war, total wichtig war und total dabei geholfen hat, festzustellen, dass es gar nicht so sein muss wie im eigenen Land. Das ist eigentlich eine Form von Support gewesen. Immer wieder findet man auch Quellen und Zeitungsarchive, wo bei Teams international Spiele versucht worden sind, auch in den 20ern und 30ern. Und wir vermuten zumindest, dass der Hintergrund auch immer wieder ein Bewerben vom Sport war. Auch das Finden von neuen Gegnerinnen, neuen Herausforderungen und aber auch ein Support sich zu holen in anderen Ländern, aber auch Support für andere Länder zu geben und für die Spielerinnen da. Aber bleiben wir bei Deutschland. Wir haben vorhin schon die Martini-WM 1970 angesprochen. Das ist ja keine FIFA-WM. Und dann gibt's mittlerweile so ein großes Turnier, was auch nicht von der FIFA organisiert worden ist, was auch die meisten von euch kennen. Und das ist die Weltmeisterschaft in Taiwan. Ich durfte für den Podcast mit Petra Landers sprechen. Sie war dabei in Taiwan. Petra Landers war Spielerin bei Bergisch Gladbach und der DFB hatte damals zwar schon ein Nationalteam, aber hat es nicht hingeschickt. Deswegen ist Bergisch Gladbach hin. Und ihr könnt Petra Landers dann später auch nochmal in einer Folge im vollen Interview hören. Hier haben wir aber erstmal geschaut, was waren eigentlich Ihre Beweggründe, bei diesem Turnier mitzumachen?
Weil ich wollte was erreichen, ne? Ich hatte die Möglichkeit, wirklich in einer professionellen Mannschaft zu spielen. Und da wächst man über sich hinaus. Man baut sich auf. Und ja, also es waren wenige Tage, wo ich gesagt habe, oh nee, jetzt kann ich gar nicht, ich bin kaputt. Sondern ich war immer motiviert, ja.
Okay, das heißt, dann stand es zur Auswahl, dass du mit nach Taiwan gehst. Wusstest du, was da auf dich zukommt?
Ich wusste natürlich gar nicht, was auf mich zukommt. Meine Mitspielerin von Bergisch Gladbach, das war ja auch eine Mannschaft, da haben einige schon länger gespielt und haben auch dieses Professionelle miterlebt, was Anne mit denen auch gemacht hat. Gut, international hatten sie nicht gespielt, aber halt die Härte. Und die hatten jetzt nicht so diese Bedenken, wie ich sie vielleicht hatte, ne, für mich selber. Naja, auf jeden Fall der Gedanke, jetzt nach Taiwan zu fliegen. Ich glaube, ich wusste noch niemals, wo Taiwan liegt. Vielleicht habe ich auch mal in die Karte geguckt, aber mich darüber zu informieren, war jetzt gar nicht. Und das war auch das erste Mal, dass ich im Flugzeug gesessen habe. Ich war vorher nie in einem Flieger und dann 16 Stunden, wir sind über Hongkong, dann nach Taiwan geflogen. Wir waren nur 1-2 Tage in Hongkong.
Die Reise damals von Bergisch Gladbach war, glaube ich, für das gesamte Team eine unglaublich große Herausforderung. Also alles, was Petra erzählt, klingt auf der einen Seite unfassbar schön und spannend, aber natürlich nach einer Leistung, die muss man erstmal bringen. Vor allen Dingen die Organisatorin dahinter, die Anne Trabant-Habach, beziehungsweise die Trainerin. Es ist aber auf jeden Fall spannend und schön, Petra dabei zuzuhören. Und dann vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler. Petras Interview wird das erste, was wir veröffentlichen. Das heißt, nächste Woche bekommt ihr das Interview von Petra Landers. Das könnt ihr losgelöst hören von allen anderen Episoden. Das ist quasi so unser Zusatzfeature, weil es einfach zu schade wäre, wenn all die schönen Interviews nur so kurz in unseren Features vorkommen. In 2 Wochen kommt dann Episode 2. Die hängt dann mit der hier zusammen. Was euch in der nächsten Folge erwarten wird? Natürlich unter anderem mehr Eindrücke von unseren Interviewpartnerinnen. Das waren nämlich noch gar nicht alle, die ihr bisher gehört habt. Und wir wollen euch natürlich weiter einen Überblick über die internationalen Turniere und auch deren Auswirkungen geben. Wir haben zum Beispiel auch mit einem Medienwissenschaftler geredet. Also, ihr dürft gespannt sein. Viel Spaß mit der Interviewfolge mit Petra Landers nächste Woche. Wir hören uns in dem Format in 2 Wochen wieder. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Rückmeldungen, auch Kritik. Wir wollen uns sehr, sehr gerne weiterentwickeln und hoffen, ihr hattet viel Spaß damit. Bis dann.